Willkommen zum Baumschul-Podcast Wurzeln schlagen mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner aus dem Studio in Bautzen.
Schneeglöckchen und Kranichzüge sind deutliche Zeichen dafür, dass der Frühling vor der Tür steht. Seit heute haben wir noch einen weiteren Indikator für die von vielen herbeigesehnte Jahreszeit. Wenn Jens Freiberg von Leutersdorf nach Bautzen zu mir ins Studio kommt, dann sprechen wir über erste blühende Pflanzen, Hoffnung, Veränderung und gärtnerische Weitsicht. Herzlich willkommen, Herr Freiberg.
Herzlich willkommen, Herr Tschirner. Danke für die schöne Anmoderation.
Unser Thema heute in der ersten Episode des Jahres, der Garten meldet sich zurück. Doch zuvor habe ich noch eine wichtige Frage an Sie. Was haben Sie eigentlich die letzten 3 Monate gemacht? Was passiert im Winter in einer Baumschule? Sie werden ja jetzt nicht die ganze Zeit Knollen gezählt haben.
Nee, wir haben weder Knollen gezählt noch Geld gezählt. Aber es bleibt das Jahr über im Büro sehr, sehr viel liegen. Also Sie dürfen nicht denken, dass ich irgendwo mal 3-4 Tage Zeit hatte, um mal draußen in der Landschaft irgendwas zu tun. Im Büro ist sehr viel zu tun und die Mitarbeiter sind natürlich etwas, dass sie etwas weniger jetzt tun dürfen, weil sie im Sommer, im Frühjahr und im Herbst sehr fleißig waren. Dann macht man natürlich, wenn minus 10 Grad sind, dann darf man mal zu Hause bleiben und mal entspannen. Aber wenn der Boden gefroren ist, ist das wieder so ein Moment, wo man auf bestimmte Flächen in der Landschaft drauf gehen kann, wo man sonst das ganze Jahr nicht drauf kommt. Und dann macht man Gehölzpflege. Und der Schaden, den man hinterlässt in der Landschaft, ist wesentlich geringer. Also von der Warte ist das Wetter genauso gut gewesen, wenngleich ich im letzten Podcast mal davon gesprochen habe, dass wir im Januar, Februar sehr, sehr viel pflanzen. Das ging dieses Jahr nicht. Das ist Wetter, können wir nicht beeinflussen. Seien wir froh, dass ein bisschen Schnee war, ordentlich Winter. Und da sind wir ohne nicht ganz drüber weg.
Nein, aber wir wollen trotzdem über Frühling sprechen.
Genau.
Sie sind ja täglich im Garten unterwegs, Herr Freiberg. An welchen Anzeichen merken Sie zuerst, dass der Frühling naht?
Das merkt man eigentlich an den Knospen von den Gehölzen. Es gibt sogar bestimmte Gehölze, die jetzt schon dicke Knospen haben, die in den Jahren zuvor vielleicht schon geblüht haben. Nehmen Sie eine Kornellkirsche, die ist sehr dick in den Knospen gewesen. Nehmen Sie einen Winterschneeball, der hat sonst schon geblüht, der ist jetzt so kurz vorm Aufblühen. Wenn jetzt irgendwo mal 8 Grad bei uns wären, dann fängt der an aufzugehen. Eine Winterkirsche, also eine Brunus Supertella autumnalis oder autumnalis Osea, die fängt gerade, wenn Sie nach Dresden ins Elbtal fahren, schon mal langsam an zu blühen. Oder eine Zaubernuss, das ist ein wunderbares Gehölz, weil es in der tristen Jahreszeit, wenn Sie jetzt eine gelbe Zaubernuss nehmen, eine Westerstede oder eine Arnold Promais, die leuchtet im Garten richtig. Und da sagen Sie, herrlich, es geht wieder los. Und wenn dann jetzt nochmal ein Winter kommt, mal wieder 3-4 Tage, na gut, dann ist es so, aber es juckt in den Fingern.
Also mir geht's immer so, für mich beginnt Frühling, wenn ich das erste Schneeglöckchen sehe. Dann weiß ich, jetzt geht's los. Und das löst nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen sehr viel Freude aus. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist ja die Jahreszeit, wo die Sonne wieder aufwärts geht. Das ist vielleicht sogar, liegt das bei uns in Genen aus der Entwicklung, dass man aus der Höhle wieder rausgekrochen ist, um das mal brutal zu sagen. Schön. Und wieder gesehen hat, es wird nicht ewig kalt bleiben, sondern wir können auch mal, vielleicht auch mal wieder nach vorne schauen. Und das ist so das Gärtnergefühl, wenn Sie immer was sehen, was auf einmal wieder grün wird. Eben, Sie sprachen von Schneeglöckeln, das ist fast das Erste, was von den Frühjahrsblühern zu sehen ist, oder Winterlinge, wenn die dann rausgucken und Sie sehen sie fast gar nicht wachsen, nächsten Tag sind sie auf einmal da. Mhm. Das ist doch wunderschön.
Schneeglöckchen, haben die auch irgendeine, sage ich mal, ökologische Bedeutung, zum Beispiel für Insekten, habe ich mich gefragt.
Das ist eine gute Frage. Die Zeit fehlt allerdings, mich neben der Schneeglöckel zu setzen, um zu sagen, kommt da schon eine Schwebfliege an oder eine Biene bestimmt? Nee, der ist es definitiv noch zu kalt, die schläft noch. Aber es wird irgendwo Insekten geben, die darauf angewiesen sind und sagen, hurra, endlich, Schneeglöckchen bis da, wird es geben.
In den Wintermonaten gab es ja auch andere Themen, die Sie auf Trab gehalten haben. Sprechen wir über die Bundesgartenschau 2033 in Sachsen. Genauer gesagt ist es ja nicht nur Sachsen, sondern es ist vor unserer Haustür. Sie haben vorhin schon vom Elbtal gesprochen, in Dresden. Da gab es ja vor einigen Tagen nochmal eine wichtige Abstimmung. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erläutern, um was es bei dieser Abstimmung eigentlich ging und was eine Bundesgartenschau aus Ihrer Sicht leisten kann?
Das sind ja schon ein ganz paar Fragen, Herr Zschirner.
Ja.
Da können Sie mich dann nochmal dran erinnern. Ich war ja ein bisschen alt, manchmal vergisst man ja was. Also, es ging jetzt im Ende Januar, fragen Sie mich jetzt bitte nicht das Datum, um einen Stadtratsbeschluss, der die Fokussierung der Bundesgartenschau in Dresden beschlossen hat, wonach die Bundesgartenschau-Gesellschaft, die in Dresden gegründet wurde, dann wirklich tatsächlich arbeiten darf und bestimmte Plangebiete abarbeitet. Und das ist ein spannender Moment gewesen, weil man mit einer Machbarkeitsstudie in die Bundesgartenschau-Bewerbung gegangen ist. Da hat man fast gesamt Dresden beplant und jeder hat gesagt, super, will ich haben auf dem Broschhöbel, in Südpark und so weiter. Da war komplett Dresden dabei und in der Zeit zwischen Bewerbungsphase und dem jetzigen Tag ist natürlich in Dresden sehr, sehr viel passiert. Das muss man ehrlicherweise mal zugeben, Carola-Brücke ist nicht mehr da und so weiter und so fort. Das Geld sprudelt leider nicht mehr so und demzufolge musste man sich fokussieren, was will man am Ende für eine Bundesgartenschau leisten, was kann man leisten und dann fallen natürlich bestimmte Gebiete in Dresden eben leider runter. Man kann ja zwar überall ein bisschen machen, aber das ist nicht Sinn in der Bundesgartenschau, sondern eine Bundesgartenschau soll bestimmte Bereiche wirklich stadtbaulich so aufwerten, dass die Bevölkerung am Ende dann auch was hat. Und im Jahr der Durchführung muss es ein Highlight sein. Denn eine Bundesgartenschau lebt an sich auch von dem Ausstellungscharakter, dass viele Bürger in dem Falle nach Dresden, zu uns nach Sachsen kommen und sagen, wenn die im Mai kommen, super, sieht herrlich aus, wir kommen im September noch einmal. Das ist das Top, also das Ergebnis, was eine Fokussierung bringt, dass man sich auf bestimmte Gebiete spezialisiert und sagt, die können wir wirklich guten Herzens entwickeln. Und das war ein Kampf mit den einzelnen Stadtfraktionen in der Stadt Dresden zu sagen, wir beschränken uns auf bestimmte Gebiete, wir wollen andere Gebiete vielleicht etwas später entwickeln. Und das war ein sehr spannender Moment, das soweit auch von der Seite zu beeinflussen, dass sich jeder mitgenommen fühlt.
Aber trotz alledem wird die Bundesgartenschau jetzt günstiger, wenn man bei einer Bundesgartenschau überhaupt von günstig sprechen kann.
Das Wort günstig möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, weil eine Gartenschau ist vor allen Dingen Stadtentwicklung. Was man mit einer Gartenschau leisten kann, das geht ja um klimaangepasste Stadträume, um Stadtentwicklung, um eine Vision den Bürgern zu geben, was sie in Dresden sozusagen in Zukunft erleben können, um die Stadt auch Klimaresilienz aufzubauen. Das ist Ziel einer Bundesgartenschau und dass ich dort natürlich auch Blumenschauen veranstalten muss, das liegt in der Natur der Sache. Aber am Ende profitiert jeder davon und ich sage immer so schön, ein Baum, den Sie vors Haus pflanzen, der Ihr Haus kühlt, der im Sommer in Ihrer Wohnung eben nicht 40 Grad herrschen lässt, sondern vielleicht plus 25 Grad, der schickt Ihnen keine Rechnung. Und das muss man immer im großen Ganzen sehen. Und günstiger ist immer die Frage, ja, von 230 auf 120 Millionen ist natürlich auch weniger, was gemacht werden kann.
Wie wichtig sind eigentlich diese grünen Räume für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Was passiert, wenn man die Natur nur als Kostenfaktor sieht?
Also für mich ist ein grüner Raum, den wir draußen in der Stadt schaffen, ein Begegnungsraum, wo die Stadtbevölkerung ins Freie gehen kann, wo sie mal wirklich schaut, was bringt die Natur, wo kann ich mal frei denken, wo kann ich mich bewegen, wo ich andere Leute auch kennenlerne. Das ist für uns Dorfmenschen immer so, wo man sagt, das muss es doch geben, dass man rausgehen kann. Aber
ja, da hat ja jeder seinen eigenen Garten.
Da hat jeder, fast jeder seinen eigenen Garten. Aber nehmen Sie mal wirklich einen Wohnblock in Dresden. Da haben Sie eine Haustür, eine Wohnungstür. Wenn die zu ist, mehr ist nicht. So, und dann sind Sie froh, wenn Sie draußen einen schönen großen Garten haben. Dresden den großen Garten. Oder in Zukunft eben den Südpark. Vielleicht auch noch die entwickelte Galopprennbahn, die Sie dann später wirklich mal nutzen können, wo Sie mal eine Stunde draußen liegen können, wo Sie mal Ball spielen können, mit den Kindern was unternehmen können, wo die Kinder auch mal wieder Natur kennenlernen. Das ist doch das Wichtige.
Da gibt's ja noch eine spannende Diskussion zu einem oft gehörten Konflikt. Braucht eine Stadt mehr temporäre Blütenpracht oder mehr dauerhaft grüne Infrastruktur?
Also wenn Sie es auf die Gesamtdauer beziehen, braucht es natürlich mehr Großgrün, was dauerhaft angelegt ist. Aber für die Bundesgartenschau braucht es natürlich auch temporäre Grünzüge, Blumenflächen, weil das Auge ist bekanntlich immer mit. Und wenn Sie jetzt eine Schotterwüste haben, weil die Natur es in dem Jahr so will, kommen Sie zu einer Gartenschau ein zweites Mal. Also es muss in dem Jahr auch richtig blühen. Und wir werden in der Zukunft, das muss man auch so sagen, in den Innenstädten es nicht schaffen ohne temporäres Grün, sei es riesengroße Pflanzkübel, Grün in die Stadt zu bringen. Weil im unteren Bereich unter der Erde Sie Leitungen ohne Ende haben, die notwendig sind, die will ich nicht wegdiskutieren. Und wenn Sie dann kühlen wollen, das müssen Sie dann mit großen temporären Pflanzkübeln machen. Gibt es bis jetzt noch relativ wenig, aber das ist, wie gesagt, der Baum schickt in dem Sinne keine direkte Rechnung.
Lässt sich diese Frage eigentlich auch auf den Garten übertragen? Ich sag mal, als Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Freude, ich sag jetzt mal die Frühblüher, und langfristiger Planung, wenn wir an Gehölze denken.
Es ist im Garten eigentlich das Gleiche. Natürlich wollen Sie immer ein paar Blumenbeete, wo Sie sich wirklich erfreuen können, dass mal Farbe in den Garten kommt. Aber das Grundlegende für eine Gartengestaltung ist erstmal die Struktur. Da werden Sie sicherlich mal ein paar Gehölze an den Rand setzen, dass Sie in der Mitte noch was erleben können. Vielleicht auch mal eine Blickachse brechen oder mal in Raum schaffen im Garten, der mal ein bisschen abgeschirmt ist. Dazu braucht man erst einmal Struktur und das lässt man vermutlich die ganze Zeit im Garten stehen. Dann können Sie das Ganze noch einfassen mit einer Hecke, um sich vielleicht vor den Blicken des Nachbarn zu schützen. Und da haben Sie dauerhafte Geschichten und dann auch mal ein paar Beetbereiche, wo Sie sagen, 5 Jahre und dann machen wir es mal wieder neu. Machen Sie in der Wohnung genauso, Tapetenwechsel.
Sprechen wir Themenwechsel über die frühen Helden des Frühlings. Neben dem Schneeglöckchen ist das ja auch die Zaubernuss. Was ist das Besondere an einer Pflanze, die, sage ich mal, mitten im Winter blüht? Wie ist das biologisch eigentlich überhaupt möglich?
Das ist jetzt eine ganz gute Frage, weil Biologe bin ich in dem Sinne, ne? Aber die Zaubernuss hat die Fähigkeit in der jetzigen Zeit, also das geht im Januar, je nach Temperatur, Januar, Februar, bringt die schon so fadenförmige Blüten heraus, die an sich eben schon leuchten, sozusagen den kleinen Insekten den Weg zeigen. Hallo, hier bin ich. Und für uns Menschen, das sind Zuchtsorten, die wir jetzt kultivieren, ist das in Farbspiel. Leuchten tut natürlich vor allen Dingen die Farbe Gelb, jetzt im tristen Grau. Das sind dann eben bei der Zaubernuss so Sorten wie Arnold Promeis, Westerstede, Pallida. Sie können aber dann natürlich auch ins Orange gehen. Ein bisschen Farbe will man ja noch haben. Nehmen Sie eine Jelena oder eine Orange Beauty. Und interessant ist auch die Farbe Rot. Natürlich leuchtet die jetzt nicht so offensichtlich. Pflanzen Sie die aber vor eine gelbe Zaubernuss, dann sehen Sie es natürlich. Und eine Zaubernuss hat ja vor allen Dingen auch den Vorteil, dass sie auch im Herbst eine wunderbare Herbstfärbung der Blätter generiert. Also haben Sie zweimal was zum Beispiel von dieser Pflanze.
Was steht in dieser Jahreszeit noch in Blüte?
Wir hatten vor uns schon mal anklingen lassen, den Winterschneeball, Viburnum botanensis Daun, fängt jetzt an zu blühen. Sie haben eine Winterkirsche, die in der Regel schon blüht. An warmen Wänden, an Häuserwänden oder am Weinberg fängt jetzt schon der echte Jasmin an zu blühen, also Jasminum nudiflorum. Der blüht jetzt teilweise in Dresden schon richtig schön gelb. Oder eben die Scheinhasel Corylopsis spicata. Das sind so alles typische Winterblüher, die Lust auf mehr machen.
Gibt es so Standorte, wo diese Frühstarter am besten gedeihen?
Eigentlich Gegenden und Gartenorte, die etwas geschützt sind. Also ein Winterschneeball wird es auch jetzt nicht unbedingt sehr zugig haben, dass er ihn wirklich aufgeht. Sonst können da auch mal die Knospen ein bisschen erfrieren. Bei dem echten Jasmin ist eine warme Wand, die in der Nacht ein bisschen strahlt, ist natürlich von Vorteil.
Unser Podcast hat eine Rubrik. Das ist die Rubrik, wo Jens Freiberg uns seinen Liebling mitbringt, den Liebling des Monats. Wir nennen es den Stammgast.
Stammgast, Freibergs Lieblinge.
Herr Freiberg, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Also ich habe Ihnen heute mal eine Kornellkirsche mitgebracht. Kornellkirsche sagt ja eigentlich, es wäre ein Kirschgewächs, ist es aber nicht. Also der botanische Name ist Cornus maas. Es ist ein kleiner Baum, 8 bis 10 Meter Größe, kann er erreichen, kommt aus dem Süden Europas, liebt die Wärme. Aber man muss sagen, er kommt mit dem Klima bei uns in der Region sehr gut zurecht. Was macht eine Kornellkirsche für einen Garten so besonders? Es ist ein Gehölz, was sehr, sehr zeitig blüht. Also es fängt Anfang März, Mitte März vorm Blattaustrieb an zu blühen. Dann haben Sie in den Parkanlagen einen kleinen Baum, der eben mehr breit als hoch wird, der wunderbar gelb blüht. Das ist dann so neben der Forsythie das Zeichen, Frühling kommt. Dann wird dieser Baum natürlich grün das Jahr über, ist sehr schnittfreudig, das muss man dazu sagen. Und im Herbst hat er natürlich Früchte. In dem Falle kommt der Name Kirsche. Die Naturform sind kleine rote Früchte, die sie wirklich bloß verarbeiten können. Ist ein großer Kern drin, ein bisschen Fruchtfleisch, aber für Marmelade, Gelee langt's. Und es gibt mittlerweile auch Sorten, die wirklich größere Früchte, 2-3 Zentimeter Größe haben, die ein bisschen mehr Fruchtfleisch haben, die, wenn sie richtig reif sind, auch vom Baum genascht werden können. Aber Hauptverwendung ist am Ende wirklich die Geschichte Verarbeitung. Und dann haben sie in dem Garten ein vielseitiges Gehölz, Blüte, Blatt, Schatten und am Ende auch noch was zu naschen.
Gartenarbeit im Februar, was geht denn da? Also was kann ich denn jetzt tun? Es ist ja irgendwie vielleicht eine Bestandsaufnahme.
Eine oder? Bestandsaufnahme, die können Sie auf jeden Fall machen, wenn Sie mal mit der Frau zusammen im Garten stehen und sagen, was wollen wir denn tun, mein lieber Schatz?
Ich habe immer noch einen Balkon.
Sie haben immer noch einen Balkon, das weiß ich. Aber wir gehen jetzt mal von dem normalen Hörer aus, der hat einen schönen Garten, den er jetzt ansieht und auch gerne was tun will, weil in den Fingern krabbelt's ja. Und dann kann man überlegen, welches Gehölz ist vielleicht zu groß geworden. Das muss ich natürlich jetzt fachgerecht nochmal zurückschneiden. Und es gibt immer Momente in einem Garten, wo zum Beispiel mal eine Hecke, die man vor 20 Jahren gepflanzt hat, jetzt außer Rand und Band gewachsen ist. Weil erst war auf der einen Seite der Nachbar, den man nicht sehen wollte, der ist jetzt ausgezogen und so weiter. Irgendwann gibt es einen Moment, wo man sagt, ich will mich mal von einer Hecke trennen. So, und dann wäre jetzt dieser Moment, wo Sie wirklich bis Ende Februar eine Hecke auch mal entfernen dürfen, wo ich auch keinen Schaden mache, weil die Vögel, die kommen nur irgendwann mal zu ihrem Nistplatz und wollen da ein Nest bauen. Und das wäre dann töricht zu sagen, im März, wenn der Vogel da drinnen anfängt zu brüten, machen wir das Gehölz noch weg.
Also jetzt?
Es ist jetzt noch bis 28. Februar noch wirklich die Zeit, auch mal über eine Hecke, über eine Rodung nachzudenken, wohlwissend, dass ich dann im März, im April was Neues pflanzen kann.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, nicht jede alte Hecke ist schlecht, aber eben auch, nicht jede alte Hecke sei erhaltenswert.
Das ist so. Nehmen Sie jetzt mal eine große Thuja-Hecke, wo Sie irgendwann mal den Punkt erreicht haben, wo Sie sie nicht mehr wirklich schneiden konnten. Dann ist die Hecke, die wird dann groß, 5-6 Meter, bringt eigentlich mehr Schatten für Ihren Garten. Der Nachbar ist vielleicht sehr unzufrieden. Dann muss man auch wirklich mal sagen, okay, liebe Hecke, du darfst jetzt mal weichen. Da kann man ja was Neues hinsetzen. Das ist jetzt nicht so. Oder nehmen Sie eine Ligusterhecke. Das ist ein Gehölz, was jetzt keine 50, 60 Jahre alt wird. Das muss man entweder mal komplett auf den Stock setzen, dass sie komplett neu, frisch von unten sich aufbaut. Meistens ist die Rodung des Ganzen wesentlich günstiger, geht schneller und Sie haben am Ende mehr Freude.
Es geht ja auch ein Stück um neuen Raum für Luft und neue Ideen, sage ich mal.
Ganz genau. Sie haben ja auch eine geänderte Nutzung in den Garten. Wir haben eigentlich beim Studium immer ein schönes Beispiel. Familie kriegt Kinder, da machen sie den Garten kindgerecht. Und wenn die Kinder außer Haus sind, dann kann ich auf den Sandkasten verzichten, auf vielleicht Räume im Garten, wo die Kinder unter sich waren. Ich kann es wieder ein bisschen öffnen. Und Gehölze wachsen natürlich. Und ein Gehölz, was den Garten vielleicht zu viel Schatten gibt, das muss man mal zurückschneiden oder ich kann sie auch mal entfernen. Da kommt was Neues hin. Die Ansichten haben sich geändert. Früher habe ich vielleicht die Farbe rosa geliebt. Irgendwann kommt der Tag, wo sie sagen, rosa kann ich nicht mehr sehen. Ich will jetzt einen weißen Garten haben. In der Wohnung machen sie es ähnlich. Da haben sie ohne Zeitslebens bloß eine rote Wand.
Herr Freiberg, schön, dass Sie bei uns im Studio waren. Wir wollen nochmal auf die nächste Folge vorausschauen. Wir bleiben dann so ein bisschen am Thema, vertiefen die Planung mit unserer Folge Die neue Hecke denken, von der Idee bis zur langfristigen Wirkung. Vielen Dank für Ihren Besuch. Bleiben Sie uns gewogen. Ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Sie haben vorhin zu mir gesagt, gehen wir von einem normalen Hörer aus, der einen Garten hat. Was bin ich eigentlich für Sie?
Herr Zürner, Sie sind ein sehr guter Hörer für mich. Sie sind erstens mal der Moderator des Ganzen. Das ist eine Wortwahl, wo ich sage, jemand, der den Podcast hört, hat vermutlich einen grünen Daumen, hat einen Garten. Wenn ich noch Leute erreiche, die überlegen, ob sie sich einen Garten anschaffen, die sind natürlich herzlich eingeladen, das zu hören. Aber ja, Wortspiele, die gehören dazu. Die gehören voll dazu, dass ich auch mal ins Fettnäppel trete, das
gehört auch dazu. Macht jeder hier.
Richtig. Ja. Aber von der Worte gehen wir ja davon aus, man hat einen Garten, den man gestalten will. Und da gehören Sie irgendwo noch in meine Zielgruppe rein, weil vielleicht wird der Balkon doch einmal zu klein und in Kleingarten frei und der Herr Zürner geht dann doch einmal in den Garten.
Ich merke, Sie arbeiten daran, Herr Freiberg. Genau. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank für Ihre Moderation.
Das war Wurzeln schlagen, der Baumschul-Podcast mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, erzählen Sie Ihren Nachbarn, Freunden und Kollegen davon. Sie können natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würde uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.